Radar.
Radio Darmstadt.
Mit dem Chaos Radio.
Radar, da, 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 da.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung ARADA, dem akademischen Radio auf Radio Darmstadt. Wie ihr es an dem Einspieler gehört habt, ist heute wieder die Redaktion von CERA da, die Redaktion, die die Sendung heute macht. Im Studio heute ist am Mikrofon der Koffer, an der Technik der HC und wir haben heute einen Studiogast.
Ja, ich bin der HP.
Hallo vom HP.
Vom Chaos-Treff in Frankfurt.
Vom Chaos-Treff in Frankfurt, genau. Wir haben heute noch mehr Chaos. Ganz interessante Themen. Wir haben heute eine Themensendung. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema, wie beeinflusst Programmiertechnik mein Leben? Und Musik spielen wir heute, haben wir aus Berlin mitgebracht, von DJ Mumpy. Das ist ein DJ aus der Seabase, soweit ich weiß. Und DJ Mumpy hat während dem Kongress auch Musik aufgelegt. Der Mix, den er anbietet, nennt sich Autumn Beach Party. Und wir hören den ersten Track von ihm, Felix da Haus, in der Haus.
That's what I'm talking about is like, a lot of motherfuckers, they be on definitions and shit. When I was thinking about doing this whole album, motherfuckers was out on some techno, on some electron, electro clash, on some motherfucking acid. What? I just know good music, man. I just want to just hear some shit that's just some good music. I just want to get moved. I just want to listen to something I could fuck to, something I could, you know, rob a motherfucking bank to, something I could, you know, get married to, something I, you know, just some good motherfucking music.
Herzlich willkommen. Heute bei Arada haben wir einen Telefongast, den Upte. Ist das richtig ausgesprochen?
Ja.
Ja. Also das ist der Nick. Wir reden ja heute alle mit Nicks untereinander. Und ja, in Real Name bist du der Axel.
Jawohl, genau.
Und du bist auf uns gekommen, beziehungsweise wir haben uns letzte Woche mal kennengelernt. Du schreibst gerade eine Bachelorarbeit. Und für diese Bachelorarbeit hast du Informatiker gesucht und daraus ist diese Idee für diese Radiosendung entstanden. Mhm. Leider bist du heute krankheitsbedingt nicht live im Studio, weswegen wir jetzt das Ganze erstmal per Telefon versuchen zu machen. Vielleicht magst du dich einfach mal gerade vorstellen.
Jo, also ich bin der Axel. Ich studiere Kulturanthropologie und europäische Ethnologie, ziemlich langer Terminus, an der Uni Frankfurt. Und beschäftige mich jetzt im Rahmen meiner Bachelorarbeit mit Medienwirkungsforschung und spezieller der Frage, wie die Nutzung von Computertechnologie unsere Wahrnehmungsschemata und Verhaltensprogramme beeinflusst.
Mhm, interessant. Also zusammenfassend habe ich das Ganze abgekürzt und das Motto dieser Sendung heute beschrieben als: Wie beeinflusst Programmiertechnik mein Leben? Mhm. Du studierst Kulturanthropologie und europäische Ethnologie, darunter kann ich mir gar nichts vorstellen. Vielleicht magst du das gerade mal erklären.
Leuten, ja. Ja, also es ist eine Fachrichtung, die erst in den 70er Jahren so aus der klassischen Völkerkunde entstanden ist. Ist irgendwo ortet, ja, grob gesagt, so in der empirischen Erforschung kultureller Prozesse in gegenwärtigen Gesellschaften. Da gibt's alles Mögliche fällt da mit rein. Also es geht ganz generell um Gruppen- und gesellschaftsspezifische Praktiken, aber auch so Sachen wie Wissensentwicklung oder Erforschung von Kommunikationsverhältnissen, Material Culture, also die Zusammenhänge zwischen Artefakten und Wertzuschreibungen. Jetzt aktuell dann auch so Sachen wie Migration und Transnationalisierung, Medienkulturen natürlich auch. Das ist jetzt das, was heute vielleicht aktueller ist bei uns. Aber ja, auch so Grundlagen wie Virtualität und Künstlichkeit und Netzräume als Speicher verteilter Kulturen. Und da gibt es jede Menge Schlagworte, auch so ganz profane Sachen wie Stadt- und Regionalentwicklung.
Also Gentrifikation und Prekarisierung sind wir bei dir auch richtig.
Genau, sowas wird bei uns auch behandelt. Da kann man sich natürlich Schwerpunkte rausnehmen.
Moment, was waren das gerade für zwei Schlagworte, die sind an mir vorbeigegangen?
Also vielleicht erklärst der Axel das ja besser. Ich bin der ja nur Laie. Ich weiß nur, dass die beiden Schlagworte, wie er sie wohl zu Recht genannt hat, also Gentrifikation und Prekarisierung, ein sehr heißes Thema in seinem Bereich sind, die soweit sogar gehen, dass Verhaftungen vorgenommen wurden nach dem uns auch nicht ganz unbekannten neuen Terrorgesetz und was eigentlich in einer ziemlichen Blamage für die Bundesregierung endete. Insofern, dass derjenige, den sie dort zu Unrecht verdächtigt haben, einfach ein Wissenschaftler war, der akademisch gearbeitet hat und in seiner Kommunikation diese beiden Schlagwörter verwendet hatte und die Bundesregierung entsprechend halt so auf ihn aufmerksam wurde. Habe ich das so richtig wiedergegeben?
Der Vorgang, den habe ich am Rande mitbekommen. Ich wusste jetzt nicht, dass der wegen der Verwendung der Schlagworte Gentrifizierung und Prekarisierung hops genommen wurde.
Ja, das waren zwei der wesentlichen Anklagepunkte, oder falls man das so nennen kann, oder zumindest.
Ja, nee, das sind eigentlich Begriffe, die so wissenschaftlich bei uns auch geläufig sind und auch in den Vorlesungen so verwendet werden.
War auch dann der Grund für die Blamage.
Wahrscheinlich, ja. Da darf man ja eigentlich gar nichts mehr wissenschaftlich publizieren, wenn man da gleich Gefahr laufen würde, irgendwie verhaftet zu werden.
Ich glaube, damit könnte man aber schon locker wieder zwei weitere Sendungen füllen.
Das denke ich schon.
Dein Forschungsschwerpunkt liegt, hast du uns geschrieben im Vorgespräch, in einer Aussage von Marshall McLuhans?
Ja, genau. Das ist eine wirklich sehr, sehr starke Vereinfachung. Ne? Aber geht einmal grundsätzlich um die Unterscheidung zwischen Medienwirkung und Kommunikationswirkung. Das sind zwei Begriffe, die häufig in einen Topf geworfen würden unter dem Begriff Medienwirkung. Und Marshall McLuhan hat eben den Begriff der Medienwirkung dahingehend geprägt, dass er mit seiner Aussage "The medium is the message" eben das klar abgrenzen wollte zur Kommunikationswirkung, die sich eher um die mediale Interaktion zwischen Menschen kümmert, also wie Menschen mit dem Einsatz von medialer Hilfsmittel miteinander kommunizieren, während er eben als gesellschaftlich-kulturell prägend eher nicht die transportierten Inhalte des Mediums sieht, sondern die Veränderungen, die sich allein durch die Nutzung des Mediums ergeben.
Also ich habe da als Schlagwort irgendwo mal nachgelesen bei ihm, ging zum Beispiel auch um die Eisenbahn. Er hat gesagt, also die Eisenbahn spielt also auch eine große Rolle, weil es eine Zeitersparnis ist und das Transportwesen sozusagen auch da großen Anteil hat. Also im Prinzip durch diese.
Genau, wobei das auch ein Problem, was auch bei Marshall McLuhan immer diskutiert wird, dass er einen sehr weiten Medienbegriff hatte. Ne? Also das ist eher was jetzt Techniksoziologie wäre, Eisenbahnen als Medium zu verwenden. Ja, Marshall McLuhan hat grundsätzlich alle Werkzeuge oder Technik, die der Mensch verwendet, als Medium aufgefasst, was heute eigentlich nicht mehr geteilt wird, diese Meinung.
Okay. Jetzt hast du Informatiker gesucht, um halt eben deine Frage zu beantworten. Wie gesagt, ich fasse es nochmal zusammen auf die Frage, wie beeinflusst Programmiertechnik mein Leben? So habe ich das wahrgenommen. Ich war einer der Probanden, die du gefragt hattest, für deine Bachelorarbeit. Mhm. Was genau hast du vor? Du möchtest also über dieses Thema reden. Du hast drei Fragen exemplarisch dir ausgedacht, die du jetzt halt an diverse Leute stellst.
Ja, das war jetzt mehr so aus der Not geboren, diese drei Fragen, weil es alles ziemlich schnell gehen musste und ich überlegt habe, mit welchen Fragen man irgendwie schnell ganz eine kurze Mini-Erhebung machen kann. Was war deine Frage jetzt?
Ja, wie du auf diese drei Fragen gekommen bist und auch mal so gefragt, jetzt nachdem du dich oder nachdem du mehrere Wochen hinweg Leuten diese Frage gestellt hast, was ist so dein erster Eindruck, dein erstes Zwischenergebnis?
Okay. Also erstmal grundsätzlich, worum es in der Forschung geht, ne? Hatte ich ja schon gesagt, es geht um Medienwirkung an sich. Und dabei eben speziell die Medienwirkung von Computertechnologie, wo es eben momentan noch relativ wenig wissenschaftliche Forschung zu gibt. Vielleicht ein Beispiel, was mich dazu bewegt hat, mich mit dem Thema überhaupt zu beschäftigen. Also wir haben im dritten Semester oder so haben wir eine Mini-Forschung gemacht zum Thema Mobilfunktelefonie. Da haben wir dann eben auch so ein paar Medienwirkungen aufgespürt, die aus der Handynutzung sich ergeben. Zum Beispiel, dass Menschen ein ganz neues Konzept von Öffentlichkeit und Privatsphäre entwickelt haben. Das kennt jeder, der in der U-Bahn steht oder sitzt und neben ihm jemand anfängt, sein Privatleben in der U-Bahn auszutauschen. Das wäre zum Beispiel auch eine Medienwirkung, diese Veränderung in der Konzeptualisierung von Privatsphäre, die eben nichts mit dem Inhalt, mit dem gesprochenen Wort, was übers Handy telefoniert wird, einhergeht, sondern eben allein dadurch die Möglichkeit zu telefonieren. Dann zum Beispiel das Schwinden von Verbindlichkeit, müsste auch der eine oder andere kennen, der mit Handys telefoniert, dass heute nicht mehr so verbindlich Verabredungen gemacht werden, die irgendwie in 2-3 Wochen in der Ferne liegen, sondern es gibt immer mehr die Tendenz zu sogenannten Proxy-Meetings, dass sich Menschen einfach immer mehr annähern. So, ne? Wie sieht es bei dir nächste Woche aus? Ja, hab Zeit, lass da nochmal telefonieren. Telefoniert mal Anfang der Woche, sagt, jo, Mittwoch oder Donnerstag, jo, passt, telefonieren wir nochmal. Ne? Und dass dann immer mehr in diese Koordination reingeht, sich einfach kurzzeitig dann auch mal schnell abzusagen oder zu sagen, hier, treffen wir uns eine Stunde später, etc. Daraus erwuchs jetzt eben die Frage, wie da die Handytechnologie eben noch gar nicht so lange gesellschaftlich so eine hohe Akzeptanz hat und erst in den letzten 10 Jahren eigentlich sich richtig verbreitet hat, war jetzt die Frage, wie sieht das mit Computertechnologie aus? Gibt es zwar schon länger, wird aber auch jetzt eben erst seit das Breitband-Internet für jedermann, sage ich mal, gibt, erst für viele richtig interessant und ist aber dennoch mittlerweile eben, sind dann Medienkompetenzen auch schon so eine Art Schlüsselkompetenz im Berufsleben geworden, woraus dann eben die Frage erwächst, wie sieht das in 10, 20, 50 Jahren aus, wo ich eben mal die Prognose starten würde, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Kinder schon im Kindergarten zum Beispiel die Grundlagen von Informatik auch näher gebracht bekommen, weil es eben so eine Schlüsselkompetenz geworden ist. Und
würdest du sagen, dass wir da schon fast zur Richtung Transhumanismus gehen?
Der Begriff ist natürlich auch ziemlich aufgeladen. Mhm.
Also eine gezielte Evolution, die man selbst steuert, über alle möglichen zur Verfügung stehenden Medien und Technologien.
Ja, das wäre nochmal ein anderer Themenbereich. Mir geht es jetzt erstmal um eine, sagen wir mal, prognostische, anthropologische Studie, eben um so ein paar Medienwirkungen aufzuzeigen, um so eine Art Prognose erstellen zu können, in welche Richtung könnte das gehen, wenn sich eben immer mehr Leute nicht nur mit der Bedienung von Interfaces bedingen, sondern eben auch anfangen, sich wirklich mit Computerlogik zu beschäftigen und mit Grundlagen der Informatik. Mhm.
Kommen wir da vielleicht von deiner Seite doch wieder eher Richtung Kybernetik? Wäre das vielleicht ein Schlagwort, was dich noch interessieren könnte?
Kybernetik ist natürlich auch ein Teilbereich.
Also Heinz von Förster hat
Flusser hat da ziemlich, Förster, genau. Ja, das auf jeden Fall. Kybernetik, also der Mensch ist ja an sich auch ein kybernetisches Wesen, ein autopoietisches.
Es mangelt halt immer an einer guten Definition. Also die einzig gute Definition, die ich je gelesen habe bis jetzt, die ist genau von diesem von dir erwähnten Heinz von Förster. Kann man nur auf einen sehr guten Telepolis-Artikel noch verweisen, der da heißt, wenn ich mich recht erinnere, was wir nicht sehen, sehen wir nicht. Mhm. Ja. Und da ging es halt auch um Telelogie, falls ihr das was sagt, also um die zielgesteuerte Interaktion, also sprich als Beispiel ein Schiff, das halt auf ein Ziel zufährt, was relativ einfach mit der momentanen Computertechnik ja auch über Iterationen abgebildet werden kann, dass die Strömung sich leicht verändert und. Was aber bei diesen ganzen Sachen nicht berücksichtigt wird, wo er dann also auch die Kybernetik ins Spiel bringt, ist, dass jede dieser Veränderungen in sich auch wieder eine Veränderung benötigt. Ja? Mhm. Und somit du von diesem 0-1-Schema sehr schnell wegkommst und sehr schnell bei einem Schema bist, was eigentlich so nur noch in neuronalen Netzen vernünftig abbildbar ist, die wiederum nicht so deterministisch funktionieren, wie man sich das eigentlich gedacht hat. Also so nach 1-1 ist dann gleich 0 oder besser gesagt 0 und 1 sind 1, sondern er zeigt da eine ganz andere Welt auf, die da mit Sicherheit schon einiges per Definition erstmal ein bisschen in die Gesellschaft gebracht werden muss, damit die überhaupt wissen, wovon so Leute wie er reden,
Ja. Ja.
Aber das ist nicht so dein Thema, vermute ich, oder?
Also perspektivisch natürlich schon, aber ja, Hans von Förster ist natürlich sehr wahrnehmungswissenschaftlich, kognitionswissenschaftlich und sehr theoretisch und natürlich einen sehr starken Technikfokus. Bei mir ist eben auch so ein Grundansatz, dass sich eine Medienwirkung eben nur erst durch die kulturellen Programme, die mit den Nutzerpraktiken zusammenhängen, eben erst ausprägt. Ne? Also dass es auf die Art der Nutzung ankommt, wie ein Medium wirkt letzten Endes. Ne? Dass das Medium an sich keine Wirkung hat. Da ist dann eben mehr der kulturelle Fokus bei uns im Fachbereich. Ne?
Also das heißt also, ihr erwartet gar nicht, dass die Leute, die sich damit auseinandersetzen, ein Denken zweiter Ordnung bei sich überhaupt zur Verfügung haben. So hört sich das für mich ein bisschen an.
Nein, nee, das ist keine Voraussetzung dafür.
Okay. Ja, so habe ich das Ganze auch verstanden, weil mir wurden ja diese Fragen gestellt und ich habe mich da als Informatiker angesprochen gefühlt, weil es halt eben auf die Programmiertechnik erstmal hinausging. Also die Hauptfrage war halt eben Programmiertechnik. Und dann habe ich das Rad halt von oben oder diesen Fokus von oben gesehen. Jetzt nochmal die Frage an dich gestellt. Nach den Gesprächen, die du jetzt schon geführt hast, gibt es schon eine Zusammenfassung? Hast du schon eine Erkenntnis gewonnen? Wenn du mit Informatikern redest, kann man mit ihnen reden? Sind die 0 und 1 fokussiert? Reden die vernünftig oder driften die zu leicht ab? Oder hast du schon, geht es in deine Richtung, was du als Kernaussage für dich brauchst? Oder?
Ja, also die ersten Gespräche liefen alle sehr gut. Also ich finde, man hat einen sehr guten Zugang zu Hackern. Sind im Widerspruch zur landläufigen Meinung leider immer noch alles in der Regel sehr soziale Menschen, mit denen man sehr gut auskommt, die sehr offen sind und mit denen man sehr schnell in Kontakt kommt. Ich habe erstmal bei den Gesprächen und auch bei einigen, in der Kulturanthropologie wird es unter der Methodik teilnehmende Beobachtung gefasst, einfach zu Treffen mit hinzugehen, vom Chaos Computer Club zum Beispiel oder eben zur C-Radar-Sendung und dort eben zu gucken, wie läuft es ab, warum gehen die Leute da hin, was machen die da, habe ich erstmal ein bisschen mir die Szene angeguckt einfach und natürlich ging es auch noch einher mit Literaturrecherche, ging es erstmal darum, die Hacker-Szene so ein bisschen zu analysieren. Da kam so die erstmal als Grundlage raus, dass die Hacker so nicht wirklich als Szene einfach zu fassen sind, sondern es ist ein Stück Selbstverwirklichungsszene, ein Stück Hedonismus-Szene, ein bisschen aufklärerischer Aspekt ist natürlich auch dabei, gerade bei den Chaos Computer Club-Leuten. Was sie gemein haben, ist, dass sie nach Aneignung medialer Kompetenzen streben. Also sie versuchen möglichst ständig dazuzulernen und besser zu werden und mehr zu verstehen, sich mehr Fähigkeiten anzueignen. Dabei wurde zumindest für die Gesprächspartner, mit denen ich hatte, eben auch die hochgradige Komplexität von Computer- und Softwaresystemen deutlich. Ne, die wird da eben direkt erfahren bei dieser Aneignung von medialen Kompetenzen, weil alles doch dann irgendwie mit anderen Themenbereichen zusammenhängt. Das führt dann eben dazu, dass Hacker oder Informatiker versuchen, sich möglichst mit allen computerrelevanten Themengebieten auszukennen. Da wird dann oft auch zum Beispiel gesagt, hier, das sind denn nur Script-Kiddies, die können nur die eine Sache und sonst nichts, kennen sich gar nicht mit dem anderen Kram aus. Davon versuchen sich dann einige so ein bisschen abzugrenzen. Und da arbeiten sie aber sehr kooperativ. Also sie stellen in der Regel ihr Wissen und ihre Erkenntnisse dann auch eben anderen zur Verfügung, mit denen sie sich treffen. Und zeigen sich selbst auch sehr offen für Ideen und Anregungen wieder von anderen. Ne? Dabei, denke ich, steht so ein synergetisches Arbeitskonzept dahinter, was
das wäre dann schön.
Ja.
Das wäre schön. Wenn das so bewusst wäre, dann wäre ich, glaube ich, um einiges glücklicher in der letzten Zeit gewesen. Ich weiß nicht, ob der Gottfried das ähnlich sieht, er lacht schon, also mal schauen, ja. Aber ist auf jeden Fall erstrebenswert, sehe ich mal. Also,
ja, ich hatte den falschen Einstieg ins Thema gehabt, habe also viel zu viel oberflächlich geredet gehabt und dann immer mehr in die Tiefe abgestiegen und dann immer mehr, das sprudelte zum Schluss einfach nur aus mir heraus und einfach nur irgendwelche fachlichen Sachen und dann Themenbereiche von wegen, ja, da hätte ich noch dran denken können oder damit hätte ich einsteigen können. Ja,
ich denke mal so. Ja.
So ein Informatiker ist halt nicht einfach gestrickt, ja. Ich glaube, das ist ja eben das, worauf du hier auch hinaus möchtest. Also es ist halt einfach nicht linear. Wir denken halt kreuz und quer, beachten alles mit und versuchen vieles zu hinterfragen, alles mit reinzubeziehen und Risiko und hier und da.
Genau, das ist auch so einer meiner ersten Thesen gewesen, die ich auch in den Gesprächen in den ersten bestätigt gefunden habe, dass die Beschäftigung mit Informatik und Programmierung von Software eben schon zu einer erhöhten Komplexitätssensibilisierung führt, dass man eben merkt, dass alles doch irgendwie miteinander zusammenhängt und dass man viele Dinge nicht einfach mit einem Ja oder Nein beantworten kann, sondern eben dann mit fuzzy-logischen Argumentationen kommen muss.
Also ich glaube, bei mir war es noch schlimmer. Ich habe dir, glaube ich, laufend Gegenfragen gestellt, ja.
Ja, ich meine, dazu muss man auch sagen, dass das Interview wirklich von meiner Seite her nicht gut vorbereitet war und ich dann auf nach einer Weile etwas ratlos war. Ich wusste, wie ich weiter fragen sollte.
Aber deswegen habe ich ja heute die Sendung initiiert, um zu sagen, okay, ich besorge heute Abend nochmal kompetente Gesprächspartner und versuche das Ganze eben breit zu streuen, dass eventuell Leute einfach Lust haben, anonym sich auch zu beteiligen, indem sie halt auf die drei Fragen anonymisiert eine E-Mail zurückschreiben oder wir werden gleich gucken, ob Leute im Channel reagieren und ob noch andere Leute anrufen werden heute Abend. Und ich denke mal, das kannst du halt auf jeden Fall auch für deine Arbeit dann verwenden, dass das im Prinzip dann noch mehr, ja. Also heute sprechen wir deutlich mehr Leute an, die eventuell dann auf eine gezielte Frage irgendwie auch dann sich auseinandersetzen und da direkt reingehen oder so.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich auf die vielen kompetenten Wortmeldungen, die da heute hoffentlich kommen.
Ich hoffe, du bewältigst die Erwartungshaltung.
Ja, ich hoffe doch.
Ja. Ansonsten, ich hätte vielleicht noch eine Idee, da würde ich ganz gerne einfach aus eigenem Interesse raus ein bisschen fragen. Ist denn, wir sprechen ja hier auch ein Stück weit von Technologiekritik oder Technikkritik. Zumindest höre ich das für mich so ein Stück weit raus. Also was
ich möchte überhaupt keine Kritik üben. Also Technik ist was, was die Menschheit seit dem Bestehen der Menschheit begleitet. Ne? Also wenn damals schon die ersten irgendwie im Neolithikum die Menschen Kritik an Technik geübt hätten und die Steinkeile oder sonst was verteufelt hätten, dann weiß ich nicht, wo wir heute stünden. Mhm. Also Technikkritik ist was in der Kulturanthropologie eigentlich heute überhaupt nicht mehr eine geringe Akzeptanz findet, weil es einfach Kulturanthropologie versucht, eine wertfreie Wissenschaft zu sein, die nicht irgendwie normativ wertend sagen will, Technik ist gut oder schlecht oder das und das ist gut oder schlecht. Das ist dann anderen vorbehalten.
Fehlt es vielleicht?
Bitte?
Also mir sind sehr wenig, also ich setze mich damit ja auch auseinander, weil ich sehr technologie- oder technikgläubig bin. Ja, muss ja schon sehr per se irgendwo schon ein bisschen schon eingebaut, wie du schon auch erwähnt hattest. Ich habe mich dann selbst auf die Suche gemacht, nach genau diesem Bereich aber, und hatte festgestellt, dass es da gar nicht so viel gibt. Und irgendwann im Netz, wenn man da so ein bisschen unterwegs ist, landet man, zumindest war das bei mir so, bei einem Lutz Dambeck. Ja, der hat da einen Film da gedreht, der in diese Richtung geht. Ist einer der wenigen überhaupt aus meiner Sicht. Der heißt Das Netz, der sich also auch mit Technik oder Technologie an sich beschäftigt. Mhm. Und der einen sehr interessanten Interviewpartner hatte. Und zwar ist das der sogenannte Unabomber. Der Unabomber ist landläufiger Meinung nach auch ein Harvard-Professor gewesen. Ja. Und nichtsdestotrotz hat er auch ein nettes Manifest dazu geschrieben. Und also rein so von dem, was ich bis jetzt überhaupt über Technik oder technologische Kritik je gelesen habe oder mitbekommen habe, das mich bewegt hat, würde ich sagen, unabhängig davon, wie ich das jetzt werte, im Schluss für mich, ist es auf jeden Fall ein sehr interessantes Stück Papier gewesen, das man da im Netz finden kann. Und dieses Manifest, dieses Unabomber-Manifest, richtet sich also an den gesamten Impact der Technologie auf uns als Menschen und richtet sich praktisch also auch an die Menschheit. Ja, und ist damit eine sehr scharfe Kritik, ja, die er da zumindest formuliert hat und vielleicht sogar scharf genug, um für ein gewisses Establishment auch eine gewisse Gefahr zu bedeuten, weil halt sehr viel darauf aufbaut. Ja. Ich dachte, es wäre für dich vielleicht auch interessant, dass man auch mal so die andere Seite so ein bisschen.
Ja, interessant auf jeden Fall. Ich habe natürlich, als Mensch habe ich natürlich auch meine Position, aber ja, wenn ich versuche als Wissenschaftler zu argumentieren, dann ist es natürlich bedenklicher, normative Aussagen mit reinzubringen. Ja. Zumal man sehen muss, dass Technik oder Medientechnik speziell da auch positive Effekte hat. Ne? Also, ich habe zum Beispiel neulich, habe leider vergessen, von wem dieser Artikel war, wo es um neue Intelligenzen ging. Ich habe jetzt aber nicht die Zeit, um zu gucken, schnell.
Ja.
Was weißt du denn darüber? War ein Kognitionswissenschaftler, der sich mit Fernsehen beschäftigt hat und geschaut hat, wie Fernsehen eben bei Kindern, Jugendlichen etc. eben auch die Wahrnehmung verändert, und hat festgestellt, dass Kinder viel besser in der Lage sind, komplexe Sachverhalte schnell zu erkennen und auch Fragmente, also wenn man kein Ganzes sieht, sondern nur einzelne Fragmente, das dann als Ganzes zu rekonstruieren im Kopf. Ne? Das ist eine Leistung, die eben durch die schnellen Bildwechsel zum Beispiel beim Fernsehen gefördert wird.
Es gibt einen Wissenschaftler, der sich da angenommen hat, fällt mir gerade ein. Ja? Kennst du den Professor Peter Kruse?
Peter Kruse, sagt mir nicht.
Professor Peter Kruse. Also kann ich dir nur wärmsten ans Herz legen. Neurobiologie, glaube ich, hat er prinzipiell irgendwann mal, glaube ich, studiert. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ist bei Blip TV mit einem 77-minütigen Beitrag, wenn ich mich recht erinnere, zu finden. Mhm. Und da geht es um intuitive Intelligenz. Das ist das, wie er das benannt hatte, aus meiner Sicht. Und da geht es um die Informationsverarbeitung im Technologiezeitalter, also welche Strategien wir entwickeln, Informationen zu verarbeiten. Und da gibt es halt so diese 3 bis 4 relativ normalen, und es gibt halt auch diese intuitive Intelligenz, so erinnere ich mich zumindest daran, und die wird halt erst geformt, wenn du nahe der mentalen Überlastung bist, oder sprich einfach dich sehr fokussierst auf ein sehr spezielles Thema und dann auch unterbewusst gewisse Schlüsse ziehst und die durchaus auf Informationen beruhen, die dir halt einfach nicht mehr bewusst sind. Ja.
Das ist gut, ja. Da gibt es auch ein sehr gutes Buch von, oh Gott, ich bin heute wirklich namenstechnisch ganz schön schlecht. Blink heißt das Buch, und Malcolm Gladwell heißt der Mann, genau. Exakt. Da geht es eben auch um intuitive Intelligenz. Da wird das auch ganz schön beschrieben, wie der Mensch von wahrgenommenen Signalen oder Reizen sich Situationsschemata aneignet, die dann aber erst durch die emotionale, also durch die affektive Bindung an die bestimmten Situationen dann eben im limbischen System abgespeichert wird, die dann eben in bestimmten Situationen, die eben an die eingeprägten Situationen erinnern, Neurotransmitter in Gang setzen und einem sozusagen dann ohne Einbezug des Neokortex und der rationalen
rein limbisch
rein limbisch, also dann rein aktiv, intuitiv, das sind auf jeden Fall alles sehr interessante Fragen auch, die auch meine Forschungsarbeit berühren.
Also dann wird sich das für dich lohnen, da bin ich sicher. Also der hat mich auch total gekickt, ja. Innerhalb von wenigen Minuten, und ist unterteilt in ein paar sehr schöne Einzelteile. Professor Peter Kruse, also sehr interessanter Beitrag.
Ich habe es mir notiert. Danke.
Ich bin froh. Also wenn du so unvorbereitet bist, dann hätte ich gern das Niveau von dir. Du kannst dir dann fast so.
Naja, ich meine, wir könnten uns jetzt auch auf irgendwelche Programmiersprachen umschwenken im Thema, dann wärst du wahrscheinlich.
Nee, um Himmels Willen. Ich bin auch mehr so wie Goffer unterwegs. Auch mehr als Consultant. Er hat es sehr, sehr freundlich formuliert.
Ich musste mich ja auch während dem Gespräch als Consultant outen, weil ich gesagt habe, oh je, so die Denkweise als Programmierer habe ich dann doch nicht, und ich bin eigentlich doch der vermittelt. Aber das Gespräch hat mich auch zum Nachdenken gebracht, und während dem Gespräch bin ich auch darauf drauf gekommen, warum ich eigentlich angefangen habe zu studieren. Also damals war bei mir auch so im Hinterkopf so Deus Ex Machina, so der Ansatz von wegen, ich möchte ja eigentlich die perfekte Welt haben und möchte mich eigentlich mehr aufs Philosophische konzentrieren. Und die Technik ist nur ein Mittel dazu, und das war eigentlich der Grund, warum ich angefangen habe zu studieren, und das ist mir dann eingefallen während dem Gespräch. Also das war auch ganz nett für mich, in einer Erkenntnis. Also ich bin da auch positiv aus dem Gespräch rausgegangen.
Schön, das freut mich. Jetzt,
Der Deus Ex Machina. Vielleicht ganz kurz zur Aufklärung. Ich weiß nicht, inwiefern die meisten was damit anfangen können. Also bei mir, ich musste auch erst nachschauen, das hat mich auch interessiert. Wobei mir dann aufgefallen ist, dass meine letzte Firma sogar so hieß. Oh. Zumindest als Untertitel. Der Gott aus der Maschine, ja, ist es eigentlich eine Person oder jemand gewesen, der, jetzt korrigiert mich bitte, im alten Griechenland oder in der Antike, die Theaterstücke zum Schluss aufgelöst hat, weil die nämlich gar kein definiertes Ende hatten. Die sind also auf die Bühne gegangen und haben gespielt, chaotisch sozusagen, haben gelebt auf der Bühne und am Ende kam dann der sogenannte Deus Ex Machina und hat die Szenerie aufgelöst. Das heißt, er ist auf die Bühne gekommen und hat gesagt, du bist der Böse, du bist tot, du bist die Gute, du hast den Mann bekommen, den du verdienst, wer immer das auch mag, sein mag. Und mein Gott, die alte Frau hat einen schönen Lebensabend. So. Und damit hatte Deus Ex Machina das Publikum zum Applaus gebracht und damit war das Stück beendet.
Ja. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Gespräch erstmal so weit.
Ja, ich danke auch.
Also unser Plan für die Sendung ist heute Abend, dass wir also deine drei Fragen nochmal aufgreifen werden. Wir haben, wie gesagt, gestern diese Fragen schon mal vorab per E-Mail versendet. Es sind einige interessante Antworten gekommen, die versuchen wir jetzt gleich ein bisschen verbal, medial zu verarbeiten, dass die interessant rüberkommen. Und ich denke mal, dass du vielleicht nochmal vielleicht die Sendung dann live hörst und
ja. Auf jeden Fall.
Zu später Stunde nochmal so, vielleicht dich nochmal reinklingst, wenn es denn deine Erkältung zulässt, ja.
Ja, genau, ich muss mal gucken, ich habe letztens noch so wenig gepennt. Ja. Und ich werde mal schauen, ja.
Dann danke ich dir soweit erstmal fürs Gespräch.
Ja, ich danke auch, dass es möglich ist, das so in die Sendung einzubauen, so schnell. Das hat mich doch überrascht.
Genau, und schönen Abend noch.
Jo, danke gleichfalls. Ciao.
Tschüss, ciao.
Ja, wir begrüßen uns euch heute bei ARADA, einer Sondersendung von CERADA, wo es um das Thema geht, wie beeinflusst die Programmiertechnik mein Leben? Ihr habt gerade Axel gehört, in dessen Zusammenhang wir diese Fragen oder diese Sendung konzipiert haben, weil er damit seine Bachelorarbeit schreiben möchte. Im Vorfeld haben wir gestern die Fragen schon mal rumgeschickt. Nicht jeder hat diese Fragen erhalten oder hat es jetzt gerade vor sich. Deswegen stelle ich die Fragen einfach jetzt hier mal in die Runde und vielleicht reagiert er da drauf und möchtet euch einfach direkt in die Sendung live einbringen. Das könnt ihr tun, einmal über unseren Channel. Das heißt, wir haben auf dem Hackint-IRC-Server einen Channel C-Radar, C-Radar geschrieben. Oder wir haben eine Studio-Hotline, das ist die 06151 87 00 100. Und da nehmen wir euch dann sofort dran. Das heißt, wenn ihr durchklingelt, nicht wundern, ihr seid dann sofort live auf Sendung. Kommen wir zu den Fragen. Also die drei Fragen sind ineinander irgendwie ergänzend. Deswegen frage ich die einfach so mal runter. Wie ihr darauf antworten wollt, das ist dann euch überlassen, ob ihr dann sagt, okay, ich möchte jetzt nur einen gewissen Teilbereich davon rausnehmen. Das ist nur so ein Denkansatz. Gut, also die Fragen waren ungefähr so. Wie hat der Umgang mit Computertechnologie deine Wahrnehmung und deine Denkweise verändert? Wie erklärst du das? Wie erklärst du dir das? Welchen besonderen Praktiken schreibst du das zu? Was glaubst du, führt das Medium Computer auch bei einem DAO zu einer gleichen Veränderung? Und warum oder warum nicht?
Ganz kurz mal, was ist denn ein DAO?
Ja, da haben wir nämlich das erste Problem gehabt. Wir haben also Rückmeldungen gekriegt auf unsere Fragen. Und eine Antwort sagte dann einfach, okay, die Frage 3 kann ich nicht beantworten, weil ich kenne den Begriff DAO nicht. Ein DAO ist ein dümmster anzunehmender User. Wir sind Radio Darmstadt, wir sind hier in Darmstadt unterwegs. Du glaubst gar nicht, wie viele DAOs im Straßenverkehr unterwegs sind in Darmstadt.
Also ich glaube, wenn das ein 80-Jähriger, also das ist wirklich hart, jemand, der im März 80 Jahre alt wird, schon nochmal so eine Frage überhaupt stellt und eine E-Mail schickt. Ich glaube, es war eine E-Mail, oder?
Ja, du greifst das gerade vorweg. Also die allererste Antwort kam gestern Abend gleich irgendwie aus dem Radiobereich hier von unserem Sender, weil jemand das auf der Homepage gelesen hatte. Und der gute Herr wird im März 80 und hat sich also auch diesen Fragen gestellt. Also deswegen nehmt euch die Zeit, überlegt nochmal kurz nach. Wir geben euch nochmal einen Track Musik und meldet euch bei uns. Live im Studio am besten per Telefon 06151 87 00 100 oder im Chat. Dann versuchen wir auch die Fragen einfach rüberzubringen ins Radio und hier zu klären. We'll be right back.
gestern Abend schon erhalten von jemandem, der im März 80 Jahre alt wird. Und er hat uns geantwortet, also zu Frage Nummer 1.
Koffer. So.
Ja, also wie wir gerade schon angekündigt hatten, gab es die erste Antwortmail gestern Abend auf unsere Fragen von jemandem, der im März 80 Jahre alt wird. Das freut uns, dass wir also auch ältere Hörer haben und wahrscheinlich auch computerbegeistert und sich mit den Themen auseinandersetzen. Ich lese einfach mal seine Antworten vor. Also er ist 80 und hat das Ganze auch sehr konkret zusammengefasst und kurz gehalten. Zu der Frage Nummer 1, wie hat der Umgang mit Computertechnologie deine Wahrnehmung und deine Denkweise verändert? Schreibt der gute Mann, Programmiertechnik hilft mir, meine Altersvergesslichkeit im Griff zu halten. Dann betont er nochmal sein Alter. Zu Frage Nummer 2, wie erklärst du dir das? Welche besonderen Praktiken schreibst du dir das zu? Antwortet er, indem ich meine morgendliche Tagesplanung auf den Planer meines Mobiltelefons übertrage, kann ich mein Gedächtnis entlasten und bin frei für kreative Tätigkeiten. Die Frage Nummer 3, wo es darum ging, führt das Medium Computer auch bei einem DAO zu einer gleichen Veränderung, konnte er leider nicht beantworten, da er mit dem Begriff DAO nicht zurechtkam, aber das haben wir, glaube ich, gerade geklärt.
Genau, die Verantwortung dafür übernehmen wir komplett.
Dann greifen wir jetzt einfach aus dem Antwortpool nochmal die nächste Mail heraus und ich glaube, HP, wir teilen uns die Antwort ein bisschen, weil es geht schon in eine längere Beschreibung rein. Also die nächste Mail antwortet zu der Frage 1, eigentlich nichts Besonderes, außer dem guten alten Turbo Pascal-Satz, if then else, der beim Angehen von Problemen auch in der Realität sinnvoll ist.
Ja, zu der Frage 2 hat der Marc uns geschrieben, immer noch der gleiche, dass durch das Programmieren erfährt man ja direkt, wie logische Prozesse zum Erfolg führen können. Optionen müssen bedacht und eingebettet werden. Das hilft auch im täglichen Leben.
Zu Frage 3 sagt er direkt Nein. Jemand, der gar keine Ahnung von Datenverarbeitung hat, begreift den PC eher als Blackbox. Vorne kommt was rein und wie durch ein Wunder kommt hinten was raus. Der Leser, also in der Ich-Form, ich vergleiche das immer gerne mit jemandem, der sich mit Autos auskennt und jemandem, der keine Ahnung hat. Ohne jegliche Kenntnis über beispielsweise zu hohe Drehzahlen wird der Fahrer des Autos sehr schnell schrotten. Dann kommt der Mechaniker und erklärt es ihm. Ein DAO landet ebenso schnell in einer Virenfalle oder wundert sich, warum sein PC nach einiger Zeit immer langsamer wird. Hier stellt sich allerdings die Frage, ob ein DAO nach solchen Vorfällen etwas gelernt hat oder nicht. Wenn ja, dann hat er von einem Fachmann erklärt bekommen, was eigentlich mit seinen Daten geschieht und warum er einen Defrag sinnvoll ist. Hat er es kapiert, ist er eigentlich kein DAO mehr.
Per Definition.
Hat er es aber nicht kapiert, dann bleibt er einfach ein DAO. Das waren jetzt zwei von den einfachen Fragen oder Antworten gewesen auf unsere Fragen. Die nächsten Texte sind länger. Wir versuchen die jetzt gerade auf Pastebin hochzuschicken. Vielleicht können wir diese Texte dann einfach als Grundlage nehmen, um einfach zu diskutieren mit den Hörern und so weiter. Oder ihr sagt uns einfach eure Meinung, eure Antworten auf diese drei Fragen. Ruft uns an im Studio unter der 06151 87 00 100. Wir freuen uns auf euch. Wir haben euch jetzt den Text hochkopiert auf, wie heißt der schöne Dienst, Pastebin. Die genaue Uhr seht ihr bei uns im Channel. Und ich würde sagen, wir können mal über den ersten Abschnitt einfach mal reden. Weil das war auch so der Anfang bei mir, als mir die Frage gestellt worden ist, wie hat die Programmiertechnik dein Leben verändert, dass ich dann auch gesagt habe, okay, ich bin alt, älter, ich habe irgendwie eine Lebenserfahrung, ich bin vor allen Dingen mit der Computergeneration, wie wir sie heute kennen, mitgegangen, das heißt vom VC20, das war mein erster Computer, okay, bis irgendwie hoch Pentium mitgekriegt und sonstiges. Und das war eigentlich auch so mein Ansatz, mein erster Ansatz, die Frage zu beantworten von wegen, ja, ich bin früh eingestiegen, habe das miterlebt, die Prozessortechnik, die Speichertechnik, dass alles fließender geworden ist, dass wir jetzt heute mobil sind, dass wir heute auch mobil sein dürfen, weil wir Notebooks haben mit Akkus, mit UMTS, wo also auch dann ein Arbeiten, ein mobiles Arbeiten möglich ist. Und von daher will ich also diesen ersten Abschnitt bis zu dem Wort Kreativität eigentlich nur, spiegelt so meine Antwort auch wieder.
Absolut. Kann ich mich 100% anschließen. Vor allen Dingen freut es mich, dass ich gerade sehe, dass es aus dem Frankfurter Raum kommt. Das ist jemand, der anscheinend auch bei uns im Clubabend aufschlägt. Das ist Alex. Ich denke mal, das ist noch anonym genug. Die Antwort ist sehr, sehr interessant, sehr umfangreich. Und vor allen Dingen steht es hier unter der Creative Commons, ja, und das hat uns beide gleich natürlich ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.
Ja, war klasse gewesen, also eine Antwort, die jemand uns gibt auf eine Frage und dann sagt, okay, Creative Commons, ihr dürft das Ganze benutzen. Ja, war schon klasse, ja.
Absolut schön, ja.
Ja. Mit welchem, ich glaube, wir sind gleich alt, du hast auch VC20, hast du geschmunzelt.
Ja. Das ist schon, also so richtig angefangen hat das Ganze halt mit dem Brotkasten, ja, da war das bei mir dann der Fall. Ich weiß gar nicht mehr genau, an welcher Stelle ich, glaube ich, zum ersten Mal eine Büroklammer umgebogen habe, um den ersten und dritten Pin hinten kurz zu schließen, damit das Ding rebootet. Aber auf jeden Fall...
Büroklammern, ein nicht zu vernachlässigendes Werkzeug, MacGyver, Werkzeug Nummer 1. Ne?
Absolut, ja. Da gab's noch kein Taschengeld, das gelangt hätte, um sich so ein